Einen wunderschönen guten, was auch immer, sehr verehrte ZuhörerInnen. Mein Name ist Mathis Penkert-Hennig und ich bin mit meinem Hetero-Lebenspartner Andreas Wolf.
Juhu, hallo!
Auf dem Weg in die Comicstadt Erlangen. Wir werden den Comic-Salon in Erlangen besuchen. Der von uns überaus geschätzte und geliebte Kollege Emu wird nicht dort sein. Also es wäre schon sehr wenig sinnvoll, gemeinsam dorthin zu fahren, geografisch. Falls ihr uns regelmäßig hört und daher wisst, dass Andreas und ich tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, wohnen und Emu sehr weit im Osten. Da bietet eine Fahrgemeinschaft sich nicht an. Aber Emu wird nicht bei uns sein. Wir bestellen ihm schöne Grüße.
Liebe Grüße. Der ist in Holland im Urlaub.
Manchmal muss es auch das sein.
Ja.
Es gibt auch nach Gesetzesänderung immer noch andere gute Gründe, nach Holland zu fahren.
Wow.
So, ja, also ihr hört, die Tonqualität ist, ich will nicht sagen schlechter, sie ist anders als sonst. Und wir benutzen auch nur ein Mikrofon. Denn anders als bei anderen Podcast-Sendungen sitzen Andreas und ich physikalisch nebeneinander und haben aktuell etwa 120 Stundenkilometer. Kann man das so sagen?
Du hast es schon gesagt, also kann man es so sagen.
Nein, die Frage ist, ob wir das hier dürfen. Aber der Podcast wäre ja eh ohne GPS. Das heißt, selbst wenn du die Geschwindigkeit überschreiten würdest, was ich nicht befürworten würde, ja, dann wäre es ja nicht nachhaltbar.
Ah, deswegen meinst du.
Genau.
Nee, das ist vollkommen okay. Wir sind mitten auf der Autobahn auf dem Weg nach Erlangen. Und hier ist gerade keine Geschwindigkeitsbegrenzung und keine Baustelle. Zwei Seltenheiten, die selten zusammentreffen.
Ja, on a highway to Bayern.
Ja, ab in den Polizeistaat.
So. Noch können wir sagen. Ich habe tatsächlich auch endlich meinen Personalausweis abgeholt, den ich 500 Mal versucht habe, bei der Stadt Oberhausen abzuholen. Wo dann aber erst Personalversammlung, wofür ich vollstes Verständnis habe, auch städtische Bedienstete sollen sich gefälligst organisieren. Mittagspausen und also es gab 1000 Gründe, dass ich meinen verkackten Ausweis nicht abholen konnte. Aber bevor man nach Bayern einreist, ist es ganz gut, über einen Personalausweis zu verfügen, wenn man aussieht und so eine große Fresse hat wie ich.
Dem möchte ich nicht widersprechen.
So, das ist jetzt quasi unser Warm-up-Podcast für unsere Reise nach Erlangen. Wir haben uns einige Sachen vorgenommen, wir haben aber anders als vor 6 Jahren, das war das letzte Mal, dass ich in Erlangen war, Andreas war noch einmal vor 2 Jahren, da konnte ich leider nicht mitkommen. Vor 4 Jahren hielt uns die Covid-19-Pandemie in ihrem Würgegriff und damit auch den Comic-Salon von Erlangen.
Letztes Mal auch, hat nur keiner gemerkt.
Genau, letztes Mal auch, aber da ist es erst hinterher allen aufgefallen, als dann alle krank waren. Jetzt lachen wir. Ja. Also, wir planen diverse Interviews, diverse Zusammenkünfte, diverse Live-Auftritte gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten und sind da ganz gespannt drauf. Wir möchten auf jeden Fall eine Live-Sendung auf der DATEV-Bühne gemeinsam mit dem Steffen machen. Am kommenden Samstag, die werden wir mit Sicherheit für euch mitschneiden. So viel ist schon klar.
Am Freitag und ja, die werden wir mitschneiden.
Danke, Andreas, dass du mich nochmal korrigierst. Wir hatten tatsächlich noch mit Freunden gesprochen, die mich durcheinander gebracht haben, weil sie dachten, der Aufnahmetermin wäre am Samstag. Und ich habe diese Falschinformation erfolgreich in mein Gehirn assimiliert.
Sehr gut. Weiter so.
Ich muss jetzt immer ein bisschen drauf achten, dass ich dem Andreas das Mikro auch hinhalte, was ganz gut ist, weil dann achte ich auch ein bisschen mehr drauf, dass nicht nur ich rede. Die anderen beiden sind immer so höflich und manchmal kriege ich dann gar nicht mit, dass ich eine Stunde gesprochen habe und die aber die ganze Zeit schon, keine Ahnung, Veranda abgeschmiergelt haben oder Kasserolle fertig gemacht oder was es halt so alles noch gibt. Nochmal kurz zu unseren Erlangen Beiträgen. Wir wissen noch gar nicht, wie wir das verarbeiten werden. Wir werden alles in Podcast-Form machen. Wir haben nicht vor zu bloggen. Mittlerweile ist unsere primäre Heimat Pau ein Comic-Podcast. Und wir möchten Audio aufbereiten für euch. Und das wird so im Laufe der Wochen und Monate werden wir den Content veröffentlichen. Er wird halt mit mobilem Equipment aufgenommen sein. Das heißt also, ihr müsst da 1-2 zweckmäßige Downgrades in Kauf nehmen, damit wir mobil sein können. Wir werden unser Bestes geben, das hinterher in der Bearbeitung noch ein bisschen für euch aufzuhübschen. Aber wichtig ist, ihr sollt ja hautnah dabei sein, wenn wir hier mit inzwischen 260 Stundenkilometer im Tiefflug über die Autobahn dübeln.
Ja, mit meinem Golf Plus. Ja, das ist
das ist ein Auto.
150 wäre schon schmeichelhaft, ja.
Aber tatsächlich möchten wir mit euch nicht nur drüber sprechen, dass wir jetzt unseren ersten Roadtrip-Podcast hier als Feldversuch für euch aufnehmen, der euch dann wahrscheinlich auch so planen wir als zeitnächstes Dokument und Zeugnis erreichen wird, sondern wir haben auch Comics gelesen und möchten uns im Auto auf dem Weg zum Comic-Salon Erlangen darüber unterhalten. Mal gucken, wie gut das funktioniert.
Naja, also grundsätzlich erstmal gut, weil wir machen ja sonst auch nichts anderes, wenn wir irgendwo hinfahren. Also inhaltlich klappt das, technisch, naja, schauen wir mal.
Das werden wir jetzt sehen. Aber es ist ja auf jeden Fall, was das Wort, nach dem ich so, also das ist ja sehr effektiv, sehr, sehr effizient, unsere Gespräche jetzt hier mitzuschneiden, weil es ja offensichtlich vereinzelt Leute gibt, die sich das anhören möchten.
Ist so. Und wir alte Kapitalisten setzen immer alles auf Effizienz. Da bin ich froh, dabei zu sein. ich habe deswegen gar keine Notizen, denn ich muss mich aufs Autofahren konzentrieren. Wird bestimmt richtig gut. Also vergesst schon mal, dass ich irgendwelche Namen von Protagonisten oder so weiß.
Aber ehrlich gesagt wissen wir das sonst auch nicht. Und wenn der Emu, die uns nicht reinruft, die Namen von Protagonisten oder Künstlern, googeln wir die manchmal, wenn der Redefluss es zulässt. Also ich glaube nicht, dass das groß das Format verändern wird.
Nee, das stimmt, aber meist schreibe ich mir dann vorher wenigstens noch mal kurz auf, wie die Hauptfigur in dem Comic hieß.
Boah, bist du professionell.
Ja, ich habe meine Momente. Da ist der eine in dem Monat dann, ja. Liste. Wir hatten vorher eine Liste gemacht, damit wir wenigstens wissen, wer wann wie spricht. Ich glaube, ich fange an mit Dr. Strange, oder?
Genau so ist es, Andreas.
Da weiß ich den Namen des Protagonisten, nämlich Dr. Strange. Einige haben es,
glaube ich. Klatsch mal gerade auf meine Glatze, weil ich habe. Sonst fällt das Mikrofon runter.
Wow. Hat er wirklich gemacht. Wenn man es nicht hört, hat er wirklich gemacht. Ich habe es immer mal wieder fallen lassen. Seit dem Tod von Dr. Strange im Marvel-Universum bin ich irgendwie dran und lese die ganze Zeit über Dr. Strange mit. Das war die Reihe Strange vorher. Jetzt ist Dr. Strange, der zweite Band ist da. Im Großen und Ganzen, wie man sich das denken kann, die Reihe heißt wieder Dr. Strange. Er ist zurück vom Tod und er ist nicht alleine. Seine geliebte Claire ist auch mit dabei. Die hatte den Titel des Sorcerer Supreme übernommen, während er halt nicht da war. Und jetzt arbeiten sie gemeinsam auf, was Dr. Strange halt so macht. Ja, gegen magische Wesen kämpfen, die Welt retten, solche Geschichten. Das sehen nicht alle so gern, denn sie ist, glaube ich, die Nichte von Dormammu. Und in letzter Zeit war es so, dass sehr wichtige Gesichter aus der magischen Szene umgebracht wurden. Und da waren sich alle ziemlich sicher, wer denn daran wohl schuld sein könnte. Und im zweiten Band wird das ganze Abenteuer jetzt aufgeklärt und kommt zu einem Ende. Der erste Storybogen ist damit also rum. Ich mag das ganz gerne, das ist ganz cool. Jed MacKay hat das geschrieben und ist da jetzt auch permanent dran. Das ist nichts Besonderes, das wirft nichts um. Aber ich finde das ganz schön, weil ich zum einen Dr. Strange als Figur mag und da coole Geschichten bekommen. Und zum anderen muss ich mich überhaupt nicht mit dem Marvel-Kanon auseinandersetzen. Denn das funktioniert komplett parallel dazu. Und daher habe ich da gerade einfach großen Spaß dran, diese von Jed MacKay geführte Doctor Strange-Reihe zu lesen, vorher auch die Strange-Reihe zu lesen. Und bin gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, im Englischen sind die schon bei Band 15. Wir müssen jetzt ungefähr mit dem Paperback bei 10 sein. Und im November kommt der nächste Teil. Und ich habe da einfach Spaß dran. Das ist nichts Besonderes, ist ein Page-Turner und unterhält mich einfach sehr gut im Gegensatz zu einem anderen Titel, zu dem wir heute noch kommen.
Okay, also ein typischer und unterhaltender Marvel-Titel, der weder visuell noch erzählerisch große Ausreißer hat, den man aber schön alleinstehend ohne Kontext im Großen und Ganzen lesen kann, wenn ich es richtig zusammenfasse.
Exakt, genau. Man muss nichts aus dem anderen Marvel-Universum bisher zumindest mitbekommen, kann es einfach lesen, das unterhält. Optisch wirklich Marvel-Standard-Kost halt, ich kann jetzt nicht mal sagen, wer es gezeichnet hat, fällt nicht besonders auf, weder negativ noch positiv. Und mir reicht das, um mich abends halt aufs Sofa zu setzen, das wegzublättern, zu lesen und daran meinen Spaß zu haben.
Nice. Bevor ich zu einem ebenfalls bei Panini erschienenen Titel komme, möchte ich ein Hörerfeedback eines Podcaster-Kollegen, nämlich dem Kollegen Daniel, der ja mit mir die Ninja-Pizza-Folgen macht, aufgreifen. Was mir auch schon ein paar Mal in den Sinn gekommen ist, wenn ich andere Podcasts gehört habe. Und zwar möchte ich jetzt nochmal daran erinnern, Andreas sprach gerade über Doctor Strange Band 2 der aktuellen Reihe bei Panini. Denn das hat der Daniel völlig richtig angemerkt. Ich bin auch häufig unterwegs, wenn ich Podcast höre und er eben auch. Dann ist Zurückspulen scheiße. Und wenn man dann aber, keine Ahnung, gerade dem Schaffner das Ticket gezeigt hat oder irgendjemand auf der anderen Fahrbahn angeschrien hat und den Titel nicht mitbekommen hat, sich aber dachte, klang ganz cool, was der Onkel da erzählt, dann ist ganz gut, wenn man das am Ende nochmal gesagt bekommt. Ich habe das auch bei ganz vielen Podcasts, die ich höre. Ja.
Ja, das können wir versuchen.
Genau, wir versuchen das. Ich habe 8 Billion Genies gelesen. Und habe schon, während ich das gelesen habe, in unsere Pau-Gruppe dem Andreas und dem Emu davon vorgeschwärmt, wie sensationell gut ich das finde. Und das, obwohl es keine Liebe auf den ersten Blick war. Denn es ist ein etwas eigenwilliger, rougher Indie-Stil, der, also es sind so etwas grobere Konturen, so ein bisschen ausgefranste Tusche. Ich will jetzt nicht so Underground Robert Crumb sagen, aber so ein ganz kleines bisschen geht's in die Richtung und dann so ein bisschen, ja, Buntstift und so ein bisschen unregelmäßig koloriert. Der Name des Künstlers ist mir entfallen und ich habe tatsächlich die Hände auch voller Equipment, sodass wir schlecht googeln können. Da, und der Emo ist nicht dabei, ihr müsst jetzt also damit leben. Was ich mir aber behalten habe, ist, dass der Künstler mir davor schon bei der in Deutschland nicht erschienenen Serie God Hates Astronauts positiv aufgefallen ist. So eine satirische Indie-Serie, die, glaube ich, bei Image erschienen ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Andreas nickt, er hat es auch so in Erinnerung. Aber lasst uns zurück zu 8 Billion Genies kommen. Der Autor fällt mir ein, weil Emo sich noch wunderte.
Charles Soule,
genau. Den hat Emo nicht in positive Erinnerung. Du auch nicht?
Ich glaube, es ist nicht in positive, aber nicht, also weder besonders negativ noch besonders positiv. Ich habe ihn immer in Erinnerung, weil er am Ende seine Protagonisten umbringt. Also Tod von Wolverine, Tod von Daredevil.
Ja, genau. Okay. Tatsächlich sterben auch in 8 Billion Genies ziemlich viele Charaktere. Und mir ist Charles Soule weder in besonders negativer noch in besonders positiver Hinsicht vor 8 Billion Genies im Gedächtnis geblieben. Aber damit hat er sich schon einen Platz in meinem Herzen und in meinem Regal gesichert. Weil ich habe erst Top 10 gesagt, aber auf jeden Fall Top 20 Comics wird der bleiben und ich werde den auf jeden Fall noch oft lesen. Ist eine abgeschlossene Serie von, ich glaube, es waren 10 Hefte, die Panini in einem Band bringt. Und es geht um die Idee, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte, also der technologische und kulturelle Stand der Gesellschaft entspricht unserem. Wir wissen aber nicht genau, in welchem Jahr wir uns befinden. Genies, also so Lampengeister auf der Welt auftauchen. Und damit jetzt nicht alle sich drum schlagen, kriegt jeder einen. Andreas hat einen Wunsch frei, ich habe einen Wunsch frei, jeder hat einen Wunsch frei. Dummerweise haben aber auch Despoten, schlechte Menschen, Mörder und was es nicht noch alles für schlimme Charaktere auf der Welt gibt, haben auch einen Wunsch frei. Und es gibt dann immer so Counter, ein bisschen wie bei Spawn, dass immer wieder so die Weltkugel eingeblendet wird und gezeigt wird, Population Menschen, Population Genies. Weil wenn ein Genie verbraucht ist, ist der weg. 8 Milliarden Menschen, 8 Milliarden Genies. Und die reduzieren sich dann sukzessive. Es ist ganz, ganz schwer in Worte zu fassen. Also wie gesagt, ich habe den visuellen Stil, den musste ich erst schätzen lernen. Das war keine Liebe auf den ersten Blick. Und der Band braucht auch ein bisschen, um reinzukommen. Es ist so ein bisschen Postapokalypse, es ist so ein bisschen Walking Dead, weil tatsächlich durch die Wünsche der Menschen halt auch Seuchen entstehen, Bedrohungen entstehen, Dinge zusammenbrechen. Es gibt Menschen, die sich Schutzareale mit ihren Wünschen bauen, um in Sicherheit vor anderen Wünschen zu sein, versuchen ihre Wünsche effizient miteinander zu kombinieren, um sich in Sicherheit zu bringen. Es gibt da so ein komplexes Regelwerk. Und die Djinns sind jetzt auch nicht wie zum Beispiel in der klassischen mythologischen Variante oder bei Wishmaster, bei diesem Horrorfilm, sind die auch nicht so missgünstig, sondern wenn es gute Wünsche sind und das gute Leute sind, versuchen die auch so ein bisschen auf Spur zu halten und denen so ein bisschen zu helfen und denen das System zu erklären und nahezubringen. Daraus entstehen sehr, sehr viele wirklich skurril überspitzte Szenarien, wie Leute, die mit einem Monster-Truck voller Gold mit einem Flammenwerfer um sich ballernd an einem Dinosaurier vorbeifahren. Also so wirklich super satirisch überspitzt. Aber es gibt auch sehr, sehr viele sehr, sehr feingeistige, sehr philosophische Momente in diesem Buch, wo es so drum geht, wenn es keine Ressourcenbegrenzung gibt, wenn du unbegrenztes Geld, wenn es keine wissenschaftlichen Begrenzungen gibt, da dreht sich das Thema schon immer wieder darum, was so die Essenz des Lebens ist, was man dann damit macht, wenn es keine Grenzen gibt und was man wirklich erhalten möchte. Und das war ein wirklich, wirklich atemberaubend tolles Buch, das mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, das mich auch echt gerührt hat, das mich zum Lachen gebracht hat und das ich mit nichts vergleichen kann. Das war eine ganz neue Experience für mich. Und zu allem Überfluss ist es auch noch sensationell gut übersetzt. Also ich sage, wie ich immer sage, Übersetzungen fallen ja, eine gute Übersetzung ist, wenn sie nicht auffällt, sensationelle und schlechte Übersetzungen fallen dir halt auf. Und das war so gut, dass ich nachgeguckt habe, wer ist das denn? Und dann halt festgestellt habe, dass die von mir schon oft positiv hervorgehobene, geschätzte Kollegin Katrin Aust auch für Panini übersetzt, was mir noch gar nicht klar war, dass sie da auch Titel hat. Die hat ein sehr, sehr gutes Händchen dafür, sprachlich nicht zu salopp zu werden und sauber und einfach eine ästhetische Sprache, die aber auch Popkultur und Jargon wiedergibt, das toll auf Deutsch umzusetzen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ist ein Buch, das für mich bis jetzt das Buch des Jahres ist, von allen, die ich gelesen habe.
Krass. Ja, ich habe bisher auch nur Positives drüber gehört und ärgere mich ein bisschen, das liegen gelassen zu haben. Vielleicht nutze ich die Chance in Erlangen und greife da noch zu. Aber worum genau geht's denn in der Story? Also verfolge ich einen Protagonisten oder eine Gruppe oder sehe ich nur, wie die Welt sich wandelt? Also was genau passiert in dem Buch? War ja, glaube ich, auch nicht dünn, ne? Irgendwie 8 Hefte oder so oder 12?
Ich glaube, es sind sogar 10 Hefte und die Frage ist sehr, sehr gut. Denn also es gibt mehrere Schauplätze und es ästelt sich hinterher so ein bisschen Walking Dead-like auf. Aber am Anfang gibt es eine Gruppe, die in einer Bar zusammen ist. Ne? Also hier die Bar am Ende der Welt so ein bisschen und der Barkeeper da, dessen erster Wunsch ist auch direkt, wenn die Genies auftauchen, ich wünsche mir, dass diese Bar und alle Leute darin nicht von Wünschen betroffen sein können. Kommt wie aus der Pistole geschossen von ihm.
Ich verstehe, cool. Ja, ich glaube, ich mag das Konzept jetzt schon und ich glaube, das wird mich auch gut unterhalten.
Wahnsinnig, wahnsinnig tolles Buch. Und da drin ist halt eine Band, die so ein bisschen interpersonell aufgerieben ist, weil es da so eine Dreieckskonstellation gibt. Die eine mag ihn und er mag aber den anderen. Und dann gibt's ein Elternpaar, also ein werdendes Elternpaar. Die Frau ist hochschwanger. Die sprechen aber nur Chinesisch, weil er geschäftlich gerade in den Staaten ist. Und es hat so ein bisschen Lost, es hat so ein bisschen Walking Dead, es hat aber ganz, 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 ganz viel eigene Stimmung, eigenen Ton, eigenen Humor und ist wirklich ein sensationell tolles Buch, das jeder gelesen haben muss. Ich sage nochmal.
Dann werde ich es lesen.
So, nämlich. Was nicht jeder gelesen haben muss, mir aber trotzdem großen Spaß bereitet hat, ist Planet der Affen Band 1, der Niedergang der Menschheit. Ich habe leider aufgrund von sehr viel Leben immer noch nicht geschafft, den neuesten Planet der Affen Film im Kino zu gucken, bin aber tierisch dran interessiert, weil ich mag die alten Planet der Affen Filme. Die mag ich gern, die habe ich auch alle mal geschaut. Da war ich aber sehr, sehr spät mit dran. Die habe ich erst als Erwachsener, irgendwie mit 30 oder so, habe ich die das erste Mal gesehen. Ich liebe aber die modernen Planet der Affen-Filme. Auch wenn der erste von der Grafik, von den Computereffekten nicht so wahnsinnig gut gealtert ist, finde ich den immer noch wirklich ganz, ganz toll und intensiv erzählt. Andy Serkis, der den Gollum gespielt hat, spielte auch die Hauptrolle von Caesar, dem Anführer der Affen. Und ich liebe diese Filme. Sind, wie ich finde, sehr intelligente und einfühlsame Science-Fiction, wie ich sie mag, die außerdem auch noch Schauwert und ordentlich Bums hat. Ja, und diese bei Panini jetzt begonnene Reihe, ist im Original bei Marvel erschienen, bildet im Grunde den Übergang zwischen dieser ersten modernen Trilogie und dem neuen Film ab. Denn da ist ein großer Zeitsprung zwischen. Und im Grunde geht es um den Niedergang der Menschheit, wie der Titel schon vermuten lässt, und so die letzten Tage der Menschheit. Und die haben sich im Grunde aufgetrennt. Für alle, die Filme nicht gesehen haben, der Planet ist von einer Pandemie betroffen, von einem Virus, das sehr, sehr viele Menschen tötet. Und zeitgleich, weil dieses Virus ursprünglich in einem Labor als Demenzmedikament erschaffen wurde, gleichzeitig sind im Zuge dieser Experimente Affen sehr viel intelligenter geworden mit Verbreitung dieses Virus und beginnen eine Zivilisation und Kultur. Und jetzt teilt sich die Menschheit im Grunde in zwei Gruppen, nämlich in eine protofaschistische Widerstandsbewegung, die halt sagt, die Affen sind alle schuld, die Affen verbreiten die Seuche, wir müssen alle Affen ausrotten und abknallen. Und eben die informierteren Menschen, wir begleiten eine Dame, die so halb Tierrechtlerin, halb Soldatin ist und im Grunde auch Gruppen von Affen transportiert in Forschungsstationen, wo die aber nicht halt zersägt und misshandelt werden, sondern wo halt gemeinsam mit den Tieren versucht wird, ein Gegenmittel zu finden. Und es gibt so eine Backup-Story noch, die mir fast besser gefallen hat, über den klügsten Gorilla der Welt. So wurde er jedenfalls während seiner Zirkusvergangenheit in Frankreich genannt, der dann auch eine Art Affenmiliz anführt, die so durch Frankreich sich ihren Weg bahnt. Das sind immer so ein paar Seiten. Und mit sehr wenig Dialog. Also es sind immer so die letzten 3-4 Seiten von jedem Heft. Und das fand ich tatsächlich noch wesentlich geiler. Es ist alles ja auch in einem etwas Indie-esque anmutenden Stil. Gröbere Konturen, eine etwas gedecktere Kolorierung. Das sieht alles nett aus. Das ist alles gut geschrieben und hat mich unterhalten. Es hat mich aber unterhalten, weil ich Fan der Filme bin. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Nährwert und Schauwert das für Menschen hat, die da weniger Verbindung zu haben. Mochtest du die Filme?
Ich mag die sehr, sehr gerne. Mir geht's ähnlich wie dir. Die alten habe ich auch alle gesehen. Vater hat die damals immer gerne geguckt und wir Kinder durften dann mitgucken. Dann dürfte ich so mit 12 oder so, dürfte ich die alle schon mal gesehen haben. Aber die neue Interpretation gefällt mir richtig gut, moderner Ansatz. Und da ist der Comic wahrscheinlich nicht uninteressant für mich. Obwohl ich schon gehört habe, den neuesten Film kann man auch gucken, ohne vorher die 3 Filme gesehen zu haben. Also ist ja schon so angelegt, dass man auch da bei 0 starten kann. Aber Lücken schließen ist ja erstmal nichts Schlechtes. Und wenn du sagst, das ist interessant, Und schließt die Lücke ganz gut, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen.
Genau, also ich weiß nicht, inwiefern Charaktere, die im Comic vorkommen, im neuen Film vorkommen, bislang. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Epoche dazwischen, eine Storyline dazwischen mit leichten Verbindungspunkten zur ersten modernen Trilogie und zu dem neuen Film. Man kann alles für sich allein schauen. Ich glaube aber, es ist deutlich interessanter, wenn man eine Affinität und ein Gewissen dazu hat und dann das ausbaut. Weil wenn man diese Affinität nicht hat, wenn man keine Begeisterung für diese Welt hat, dann ist es, glaube ich, nur ein ganz guter Science-Fiction-Comic.
Affinität fand ich gut in den.
Affinität war gar keine Absicht, aber trotzdem schön. Es wirkt ein bisschen wie das in Comicform umgewandelte Skript einer begleitenden TV-Serie, als hätte das mal ursprünglich eine TV-Serie werden sollen.
Dann lieber als Comic. Bin ich ganz ehrlich. Serien habe ich gerade genug.
Wobei ich ja spannend fände, wenn es doch mal eine Fernsehserie zu Something is Killing the Children geben würde.
Ja, ich auch. Und ich glaube, die Rechte sind da ja auch schon verkauft, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Ja, Netflix, ja, okay. Man weiß ja nicht, ob es klappt. Und für wie lange. Fänd ich aber gut. Ich habe jetzt die Comics, die zuletzt rausgekommen sind, gelesen. Splitter legen da ja derzeit ganz gut nach. Ich musste ein bisschen aufholen, bevor jetzt der nächste Band kommt. Und habe zwei Sachen gelesen. Auf der einen Seite Something is Killing the Children, die Hauptreihe. Geschrieben von James Tynion. Wir kommen keinen Podcast ohne diesen Namen aus. Der macht aber auch so viel und so viel Gutes. Und so viel Gutes ist auch da wieder der Fall. In der Hauptreihe begleiten wir immer noch Erica Slaughter, die Monsterjagdmonster, die nur von Kindern gesehen werden können und gleichzeitig aber auch gejagt wird von dem House of Slaughter, die sie quasi initial zu einem Auftrag losgeschickt haben, so scheint es. Und die wollen sie jetzt ganz gerne wieder einfangen. Ist ein absoluter Page-Turner. Ich möchte gar nicht so tief in die Handlung reingehen, weil es schon der fünfte oder sechste Teil ist. Ich glaube, der sechste ist es schon. Und ich möchte einfach nichts vorweggreifen. Das sollte jeder selber erleben. Der Comic macht unglaublich viel Spaß. Der hat ein unfassbares Pacing für mich. Also ich kann wirklich mich da hinsetzen und das 100-Seiten-Buch, da muss ich mich schon anstrengen, dass ich da nicht unter einer Stunde rauskomme, weil ich so die Seiten umblätter und weiterlese. Ist aber immer noch fantastisch und ist eine Reihe, die mir gerade ganz, ganz viel Spaß macht und die man auch lesen sollte, finde ich, wenn man große Affinität zum Horror hat und zu so Jugendlichen.
Was mich interessieren würde, ich habe ja die ersten beiden Bände sehr begeistert gelesen und habe dann ja quasi damals die Reihe an dich abgetreten, weil wir können ja nicht alle alles lesen. Und das ist dann bei mir der Schere zum Opfer gefallen, obwohl ich es sehr sympathisch fand. Mich würde interessieren, also absehbar war ja, es geht um Erica. Sie hat irgendeine Vergangenheit mit dieser Organisation, für die sie arbeitet. Die Organisation, die ist so ein bisschen mysteriös. Und irgendwas ist auch an den Monstern dran, was man am Anfang nicht weiß. Mich würde interessieren, wie viel Mysterium ist bei Band 6 jetzt noch da, wie viele krasse Twists hat, weil so ein bisschen Mystery-Serien, Lost-Anstrich hatte das ganze Jahr, als wären da viele Rätsel, sind viele Rätsel gelöst worden und neu aufgegangen oder ist der Status quo eigentlich immer noch der gleiche wie am Anfang?
Das ist ganz faszinierend. Es gab gar nicht so viele Twists oder Auflösungen. Dadurch, dass sich der Comic so schnell erzählt, ist er so schnell durchgeblättert. Und man hat gar nicht das Gefühl, so viel weiter zu sein als vorher. Hat aber relativ viel Unterhaltsames gelesen, was ich nur positiv finde. Aber es ist schon sehr viel Mysterium da. Es ist immer noch nicht ganz klar, wer ist diese Organisation, von denen sie kommt? Woher kommt das so genau? Wer lenkt die? Was ist die genau? Also man lernt ja relativ früh kennen, wer die lenkt. Aber wie funktioniert das alles? Das weiß man nicht so richtig. Und auf der anderen Seite auch die Monster. Das wird immer so ein bisschen weiter entblättert, aber nicht so stark. Nicht so stark, wie man annehmen würde, nicht so stark, wie es amerikanische Comics sonst machen, wo man ja pro Paperback mindestens einen Twist hat und dann auch direkt neue Antagonisten eingeführt werden. Da lässt sich Something is Killing the Children deutlich mehr Zeit, als man das gewohnt ist. Aber es gibt sich Mühe, die Figuren immer näher zu bringen. Und auch um Erica drumherum mal Figuren auszutauschen und neue einzuführen, die aber auch loszulassen, wenn man merkt, jetzt ist auch genug. Das ist sehr faszinierend. Das andere ist die Reihe House of Slaughter. Und da geht's dann darum. Also diese Parallelreihe nicht von James Tynion geschrieben. Ich denke, er guckt da immer noch mal auf die Skripte drauf, ähnlich wie es ein Mike Mignola auch bei einem Hellboy macht, und approved da nur noch mal, dass es so ins Konzept passt und ins, in das Gesamtbild quasi. Und die beschäftigt sich mit einzelnen Figuren aus diesem House of Slaughter, aus dieser Organisation, und klärt zum Beispiel so ein bisschen auf, die haben ja alle diese Masken auf vor dem Gesicht, wo das Gebiss drauf ist mit verschiedenen Farben, und wofür diese verschiedenen Farben stehen, dass die, jede Farbe hat eine bestimmte Aufgabe, und dass in dieser Organisation die Farben auch immer so ein bisschen gegeneinander piesacken und gegeneinander stehen, für andere Interessen in der Organisation stehen. Und in diesem zweiten Band, den ich gelesen habe, begleitet man einen mit aus der roten Maske, meine ich. Und die roten Masken sind dafür da, Ereignisse zu protokollieren. Das bedeutet, die sind gar keine Monsterjäger, die gehen nicht raus, sondern die protokollieren und schreiben Geschichten auf, was so passiert ist, und sind so ein bisschen die Historiker dieser Organisation. Und den begleiten wir auf einer Außenmission, was sehr selten ist. Eigentlich dürfen die nicht raus. Und auf dieser Außenmission begegnet er dann auch einem Monster und einem Feriencamp mit normalen Kindern, und drumherum passieren alle möglichen Dinge. Das ist nicht ganz so flüssig geschrieben, nicht ganz so zackig, wie es die Hauptreihe ist, ergänzt das Universum aber unglaublich gut und funktioniert auch gut zusammen. Und man merkt auch bei Splitter, die bringen beides immer recht schnell hintereinander raus. Jetzt kommt der dritte House of Slaughter Band, oder ist gerade erschienen. Und Something is Killing the Children kommt, glaube ich, nächsten Monat der nächste Band. Und das funktioniert wunderbar parallel. Und wenn man beides liest, hat man echt ein großes Universum, das sich da auftut, mit sehr vielen eigenen Regeln, eigenen Figuren und spannenden Geschichten.
Ja, ich glaube, da werde ich auch nochmal aufschließen. Meine Frau hat die auch mit großer Begeisterung gelesen. Die fand House of Slaughter nicht so aufschlussreich wie du. Die hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, sich so aus der Hauptreihe rauszufinden und diesen Nebenschauplatz aufzumachen. Aber ich bin da auch nach wie vor sehr interessiert.
Ja, ist der Top-Titel von Tynion, würde ich sagen. Da werden wir gleich bestimmt auch nochmal kurz drauf eingehen. Der schreibt viel Gutes, und ich glaube, das ist so die Reihe, die mir am allerbesten gefällt.
Besser als das Haus am See?
Besser als das Haus am See, ja.
Okay, das ist eine Ansage.
Haus am See haben wir bisher zwei Paperbacks gehabt. Something is Killing the Children, jetzt 6 Bücher. Also bei Splitter Bücher, bei Panini wären es Paperbacks. Vielleicht auch ein bisschen schwierig zu vergleichen, bei der Menge, die da einfach vorliegt.
Okay, am Ende auch persönliche Geschmacksfrage, aber das Haus am See hat mich ja bekanntermaßen wirklich sehr abgeholt. Aber er hat diesen Mystery-Anstrich, mag ich halt sehr bei ihm, dieses Systeme, diese geheimen Gesellschaften, die irgendwie nach und nach dechiffriert werden, wie das in so Mystery-Fernsehserien in den frühen 2000ern und so gern war.
Ja, wie Department of Truth von ihm ja auch so funktioniert hat, und was jetzt auch weitergeht, wie ich gehört habe.
Geht's doch weiter?
Ja, es soll jetzt wohl weitergehen. Ich glaube, das nächste Issue ist angekündigt. Ich habe es vor kurzem irgendwo gelesen, wahrscheinlich auf den typischen Seiten, wo man so Comic News liest. Aber es soll jetzt wohl weitergehen, ja.
Also auch bombenstarke Serie. Zwischendurch ein bisschen anstrengend, visuell wie inhaltlich, aber bombenstarke Serie.
Ja, bin ich auch dabei. Habe ich alles gelesen und freue mich richtig darauf, dass es weitergeht. Man hat ja auch kein wirkliches Ende bekommen. Aber trotzdem sterben ja manchmal Comicreihen einfach so auch mittendrin weg. Und ich bin froh, dass dies dabei nicht erwischt hat.
Absolut. Wir machen einmal einen Satz zur Seite. Denn ich habe tatsächlich noch einen Band gelesen, der so ein bisschen außerhalb unserer Komfortzone liegt. Und zwar geht's um die Graphic Novel Der große Reset von Ika Sperling. Das ist eine autobiografische Graphic Novel, in der es darum geht, dass die Hauptprotagonistin, die, ich habe noch nicht mit ihr gesprochen, inwiefern das inspiriert oder schon sehr einzeln, aber es wirkt wahnsinnig authentisch. Die kommt halt nach Hause, ihre Familie besuchen, und die Eltern leben in Trennung. Wir sind offensichtlich kurz nach der Covid-Pandemie, und der Vater ist volles Fund in Verschwörungstheorien abgehauen. Und die ganze Familie, also die leben noch zusammen, die Mutter und er, und die Schwester und der Hund leben mit in dem Haushalt. Und der Vater hat sich komplett in diese alternative News-Parallelgesellschaft auf Telegram verabschiedet und alle anderen sind nur Systemhuren und reden halt nur der Regierung und den Manipulatoren nach dem Mund und so weiter. Und es geht darum, dass er immer wieder andeutet, er würde das Haus der Familie, was scheinbar auf ihn läuft, verkaufen und ins Ausland gehen, weil man ja hier vom oppressiven System so erdrückt wird und er will halt vorbeugen, bevor hier der große Umsturz stattfindet, der große Reset eben. Und abgesehen davon, dass die Authentizität an diesem Buch wirklich sehr, sehr hoch war, hat es trotz der traurigen des traurigen und dramatischen Inhalts einen Unterhaltungsfaktor, der im visuellen Bereich liegt. Der Vater sieht ein bisschen aus wie so ein Barberpapa, der durchsichtig und mit Flüssigkeit gefüllt ist, um halt so ein bisschen auch seine Lehre zu veranschaulichen. Und es gibt immer wieder so cartooneske Momente, in denen Leute auch schmelzen oder in denen sie sich in so Tagträumen ergeht. Ein bisschen wie JD bei Scrubs, dass man halt sich so vorstellt, wie man jetzt Leute anschreit in dieser Situation und dann harter Cut zurück und man befindet sich aber wieder in der Situation und löst sie nicht auf in diesem unangenehmen Gespräch. Und es ist halt so eine Kleinstadt, so ein Dorf und diese unangenehmen, unausgesprochenen Themen in der Familie und wie alle versuchen, die zu überspielen und beim Alltag weiterzumachen und irgendwie diesen Besuch von der Protagonistin zu Hause auch so ein bisschen zu feiern und was Schönes zu machen und der Versuch, sich an Normalität festzuklammern, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das Buch ist auf eine ganz eigene Art und Weise erzählt, die, wie ich finde, schön darlegt, was die Misere an diesem Keil in der Gesellschaft ist. Nämlich, es ist ziemlich leicht, auf Social Media irgendwelchen Leuten, die absolut dummes Zeug gefressen haben, zuzuhören und zuzusehen, darüber den Kopf zu schütteln, sich vielleicht auch noch ein bisschen drüber zu freuen, dass man selber ja schlauer oder ein vermeintlich wertvollerer Teil der Gesellschaft ist. Also das ist sehr, sehr leicht mit der gebotenen Distanz. Wenn das aber jemand ist, den du lieb hast, und da sind halt auch so Szenen, also ein so ein wirklich sehr rührender Schlüsselmoment ist, dass der Vater, als sie klein war, ihr aus Äpfeln Tiere geschnitzt hat, damit sie die dann isst. Und das macht er. Da sitzt dann also dieser durchsichtige Barberpapa, der gerade noch diesen ganzen Telegram-Scheiß geredet hat, sitzt dann mit ihr am Esstisch und schnitzt dann halt diese Apfeltierchen wieder, wie früher, als sie klein war. Und die Herausforderung in der Gesellschaft bei den Leuten, die sich nicht von diesem Unsinn vereinnahmen lassen, liegt ja eigentlich darin, damit umzugehen und das für sich zu verarbeiten und irgendwie ihre Familie und ihre gegebenen sozialen Strukturen zu versuchen zu erhalten. Das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig toll und ergreifend erzählt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also die Situation muss ja wirklich schrecklich sein, wenn ein so essentieller Disput zu Hause vorliegt und man halt so verbunden wirklich mit dem Menschen ist. Da geht es ja wirklich nicht um irgendwelche Leute auf der Straße, aber klingt spannend und vor allem auch visuell diesen Weg zu wählen für eine Graphic Novel. Ist ja jetzt auch nichts Gewöhnliches. Und ich glaube, da könnte ich mal einen Blick reinwerfen. Soweit ich weiß, ist die Künstlerin jetzt auch in Erlangen, oder?
Also, wenn sie das ist, wir haben ja tatsächlich bewusst so wenig Termine wie möglich gemacht, weil vor 6 Jahren waren wir so super krass durchgetaktet und sind von Termin zu Termin gerannt. Und wir möchten uns ja diesmal so ein bisschen treiben lassen und Dinge, die sich ergeben, dann, aber wenn Ika da ist, würde ich sehr, sehr gerne mit ihr darüber sprechen, ja.
Ja, ich auch. Dann hätte ich mal ganz gerne noch ihre Gedanken dazu und ob ihr das auch geholfen hat, diese Graphic Novel, um das alles mal zu verarbeiten. Und da vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Situation zu haben, der bestimmt sehr emotional ist in dem Moment, wo man sich mit den Menschen auseinandersetzen muss.
Also ein sehr, sehr tolles Buch und vor allem hat mich daran gefreut, dass man trotz des ernsten und des sehr persönlichen Themas keinen so dokumentarischen, reduzierten Stil gewählt hat, sondern eben noch so ein bisschen Unterhaltung, Zerstreuung und Originalität durch diese visuellen und cartoonesken Elemente reingebracht hat. Das ist eigentlich so das große Alleinstellungsmerkmal, weil alles auch so einen freundlichen, warmen Kinderbuch-Look hat.
Ja, ich schließe mich an. Also gerade der Look, das klingt sehr interessant für die Thematik, wo andere wahrscheinlich einen sehr harten Strich wählen würden, um klarzumachen, wie aufgeladen so Situationen sind. Das so aufzulösen, finde ich spannend und möchte ich auf jeden Fall ganz gerne mal reingucken.
Ich kann das empfehlen und wir werden bestimmt noch die Gelegenheit dazu haben, sonst nimmst du meins mal mit. Das bleibt auf jeden Fall auch in meiner Sammlung. Das ist, hat mich beeindruckt. Lass uns doch nochmal zu etwas Trivialerem kommen, nämlich einem Superhelden-Comic von Brian Michael Bendis. War ja deine Idee, dass wir Moon Knight von Brian Michael Bendis lesen? So ein bisschen.
Ja, warum wollte ich das eigentlich lesen, frage ich mich heute. Ich habe, also, vorab Fazit von mir, ich habe mich da wirklich durchgequält. Also, es sind 12 Hefte, gesammelt bei Panini in so einer Deluxe-Ausgabe, also im Hardcover, kriegt man alle zusammen. Und ich wollte das gerne lesen, denn ich habe vor kurzem auch angefangen, Daredevil von Brian Michael Bendis und Alex Maleev zu lesen, selbe Kreativteam, und bin stark beeindruckt, wie gut das ist. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Man kriegt es im Deutschen nur in diesen alten Marvel-Exklusiv Flutter-Bänden, die ja auch quasi Paperback sind, aber die immer
stabil, die Dinge.
Ja, super, wirklich. Also die sehen auch immer abgenutzt aus in dem Moment, wo du sie das erste Mal im Leben hochhebst. Und darin wurde das damals veröffentlicht und seitdem nicht wieder. Und habe mir da das Passende zusammengesucht, habe da jetzt alles zu Hause stehen, habe jetzt die ersten 2,5 Paperbacks davon gelesen und war super angefixt. Das ist wirklich geiles Zeug. Ich verstehe auch, warum Panini das bisher nicht nachgedruckt hat, denn ehrlicherweise steht Daredevil drauf und Matt Murdock ist drin. Das ist eine Gerichtsstory hauptsächlich. Anderes Thema, ich werde demnächst mal berichten, wenn ich damit weiter bin. Und dachte dann, boah, Moon Knight vom selben Kreativteam, wenn das nur annähernd so gut ist, muss das ja fantastisch sein. Ja, und dann habe ich angefangen, das zu lesen. Wie hast du das denn so empfunden?
Wir haben ja zwischendurch schon ein bisschen geschrieben und ich wusste ja, dass du nicht voll des Lobes sein würdest und bin deshalb mit einer gedämpften Erwartungshaltung rangegangen. Mein Fazit ist jetzt eigentlich, war doch gar nicht so kacke. Also es geht ja darum, dass Moon Knight, welcher ist es noch gleich? Ist es, wie heißt er?
Mark Spector,
ganz genau. Eine Fernsehserie produziert, die auf seinen Erlebnissen als Moon Knight basiert. Und er ist deshalb in L.A., in Hollywood, und ist dann gezwungen, als Superheld tätig zu werden. Denn ein Ultron-Kopf taucht auf einmal auf und offensichtlich wollte der Kingpin von L.A., wie er sich selbst nennt, mit diesem Ultron-Kopf irgendetwas bezwecken, irgendetwas verursachen. Und dann tauchen die Avengers auf einmal auf. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, wer die Avengers sind. Hast du das gleich verstanden?
Ja, und ich fand es richtig billig, ehrlicherweise. Und das ist, also ich glaube, das trifft den Kern für mich der Story ganz gut. Es wirkt alles so gestellt, zähflüssig und zusammengebastelt. Und so entwickelt es sich für mich auch. Ich habe teilweise 2 Abende für ein Heft gebraucht, um das zu lesen, weil da ganz viel Dialog ist, der mich irgendwie nicht weitergebracht hat. Was einfach daran liegt, dass so viele Figuren zusammenkommen. So, er hat dann auch noch eine Beziehung mit einer anderen Figur, die man aus anderen Comics kennt. Und für mich passte das irgendwie alles so gar nicht zusammen und wirkte für mich zu konstruiert, als dass mir das Spaß gemacht hätte. Obwohl die Prämisse, auch wenn du es so erzählst, finde ich doch wieder so klingt, als würde ich den Comic dann nochmal lesen, hat es nicht funktioniert für mich.
Mir hat es aber Spaß gemacht. Also das ist jetzt nicht sensationell, ich werde das kein zweites Mal lesen. Aber mir hat es auf eine Weise Spaß gemacht, die sich mit dem deckt, was du vorhin über den Doctor Strange-Band erzählt hast. Denn wir können es ja jetzt auflösen, da es offensichtlich sofort zu verstehen war und ich nur auf dem Schlauch stand. Wolverine Captain America und Spider-Man, die am Anfang in Erscheinung treten, sind nicht wirklich Wolverine, Captain America und Spider-Man, sondern die multiplen Persönlichkeiten von Moon Knight, in die er zwischendurch switcht. Er ist dann Spider-Man, er ist dann Wolverine. Und das hatte für mich, also ich fand das eigentlich nicht billig, fand das relativ pfiffig und unterhaltend. Auch die Tatsache, dass er dann, also der ist ja in anderen Milieus unterwegs und die Tatsache, dass, also ich fand sehr witzig, dass er mit Spider-Man irgendwie im Puff dann ist und der reale Spider-Man sich dann später auch darüber beschwert, warum er denn als er verkleidet da irgendwo im Bordell unterwegs war. Ich finde, also es hatte schon einige Sachen, inklusive dem visuellen Stil, der mir auch ganz gut gefiel. Also sehr, sehr noir, die Mimik bleibt sehr im Verborgenen, aber alles so schön dreckig und rau und am Ende wirkt alles so ein bisschen gedrückt und gestellt, da gebe ich dir recht. Und die Auflösung, wer der Kingpin von L.A. ist, ist auch so ein bisschen, okay, wow, habt da vorher gewürfelt, wen ihr nehmt und den dann jetzt aus dem Hut gezogen. Wirkt dann auch visuell so ein bisschen deplatziert. Aber ich habe da irgendwie an zwei, drei Abenden für den ganzen Band habe ich gebraucht und fühlte mich dabei auch ganz okay unterhalten.
Vielleicht war meine Erwartung auch einfach zu hoch nach dem Daredevil. Visuell möchte ich dem auch gar nichts. Also visuell macht das Spaß, ist ein bisschen unter dem Daredevil-Niveau, vielleicht muss das schneller machen, man weiß es nicht so genau. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Reihenfolge die Sachen rausgekommen sind. Hätte aber gedacht, Moonlight kam danach. Vielleicht ist aber auch, dass dadurch, dass diese Avengers da reinkamen und ich halt wirklich ein anderes Milieu finde ich ganz schön, wenn ich dass ich das erwartet habe. Ich habe mehr Street-Level erwartet, wo halt ein Moonlight unterwegs ist und halt nicht diese ganz großen Ultron-Sachen, wo halt die Avengers normalerweise kämpfen.
War ja auch nur sein Kopf.
War nur sein Kopf, ja, vielleicht reichte das, ja. Ja. Mir hat es auf jeden Fall nicht so gut gefallen, wie ich erwartet hätte. Schade. Aber das verbrennt ja nichts. Ich hoffe, alle anderen haben ganz viel Spaß damit, die es lesen.
Bei der Prämisse von World Tree waren wir ja eigentlich beide gleich an Bord. Futuristisch, Tinian. Magst du einmal kurz zusammenfassen, worum es in World Tree geht?
Ich versuche das mal so schnell wie möglich zusammenzufassen. World Tree beschäftigt sich damit, dass ein Virus freigesetzt wird. Aus einer Gegend des Internets, die nicht so leicht zu erreichen ist. Und eine Gruppe alter Freunde kommt zusammen, denn die haben als Jugendliche scheinbar diesen Virus schon mal freigelegt, sich schon mal dagegen behauptet, man weiß es nicht so genau. Und Personen, die von diesem Virus befallen sind, fangen an, Menschen in ihrer Umgebung umzubringen. Und zwar nicht nur Leute, die sie kennen, sondern die ziehen durch die Nachbarschaft. Und der erste Fall, den wir kennenlernen, der hat, glaube ich, irgendwie 60 Leute in seiner Nachbarschaft umgebracht. Ja. Parallel sehen wir, dass eine Frau mit gar nicht bis wenig Bekleidung durch die Welt fährt und diese Leute aufstachelt, die von dem Virus befallen sind und danach nach ihren Taten selber um.
Ganz kurz, sie splittern nackt.
Manchmal, auf dem Motorrad hat sie eine Latzhose an.
Du hast recht, und einen Helm.
Und einen Helm, ja, guck mal. Da ist ja schon fast voll bekleidet. das ist so ein bisschen, also eigentlich geht's im Kern geht's um diesen Virus, der freigesetzt wird und eine Gruppe von Menschen, die jetzt junge Erwachsene sind, und wieder zusammenfinden, weil sie sich damals schon mal gegen diesen Virus behauptet haben. Wie genau, das finden wir dann teilweise raus, teilweise aber ehrlicherweise auch nicht. Und klingt eigentlich ja nach einer total spannenden Prämisse.
Und war es das am Ende für dich?
Ich bin hin und her gerissen. Ich muss mein Technikerherz leider zu sehr in einen Käfig packen, um das alles akzeptieren zu können, was da so erzählt wird. Das ist das Problem, was ich damit habe. Ich hatte gehofft, es wird ein bisschen wie eine Matrix, man möchte gar nicht zu viel erklären, aber man versucht dann irgendwie durch Technik, Mambo Jumbo, irgendwelche Dinge klar zu machen, die da passieren sollen und irgendwelche Dinge, die unter dem Internet lauern. Und das verhagelt mir ein bisschen den Spaß an der ganzen Geschichte. Wie ging es dir damit?
Das hat mich nicht ganz so sehr gestört wie dich, auch wenn ich immer posttraumatische Stresssymptome bekomme. Nein, das sollte niemanden triggern. Ich weiß, es ist eine reale Krankheit. Aber es schüttelt mich, wenn das Wort Cyberspace nach 90er irgendwo aufgetaucht ist. Also das finde ich schon schwierig. Ich fand, aber nee, der technische Aspekt ist für mich nicht so schlimm. Für mich ist eigentlich schwieriger, ich fand's visuell häufig nicht den Hammer, weil's eigentlich etwas ist, das ähnlich wie andere Tinian-Sachen, wo der direkte Vergleich mit Haus am See ein bisschen naheliegend ist, auch sehr um interpersonelle Beziehungen geht, die aufgearbeitet werden, die rückblickend in den 90ern, als sie als Jugendliche zusammengefunden haben, die dann wieder auf. Und da war mir viel zu wenig Emotionen bei den Figuren. Es gibt so vereinzelte Schocker-Szenen, bei denen so bösartige Gesichtsausdrücke oder so ganz gut eingefangen sind. Insgesamt hat's mich visuell emotional nicht so richtig gepackt. Und was ich auch schwierig finde, ist, wenn du in so große Fußstapfen bewusst trittst und versuchst, eine technisierte Version von Stephen Kings S nachzubauen, weil nichts anderes ist es. Die Jugendlichen haben gegen diese mysteriöse Bedrohung als Jugendliche gekämpft, sind jetzt gezwungen, wieder zusammenzufinden. Einer von denen ist auch noch reich und hat Mittel. Und also es ist Stephen Kings S effektiv.
Ja, gepaart mit ganz klar der Prämisse vom Haus am See. Also diese alten Schulfreunde, die wieder irgendwie zusammenkommen, die haben aber das Problem mit dem einen, der sie eingeladen hat. Ich bin nicht komplett abgeneigt, aber ich habe damals auf Englisch das erste Heft gelesen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich dachte, wow, cool, der macht hier was anders und hier geht's voran. Und ich finde, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, neben dem Comic gibt's da auch ein paar Aspekte, die ganz cool sind. Aber im Großen und Ganzen darf er nicht so viel erklären, ist meine Meinung aktuell. Das macht's mir zumindest als Technikverliebter ein bisschen kaputt, weil man dann halt merkt, wie viel Quatsch drin steht, für mich. Optisch finde ich's ganz solide. Ich habe schon viel schlimmere Sachen gesehen. Ich habe schon viel, viel bessere Sachen gerade bei ihm gesehen. Aber damit komm ich noch ganz gut klar. Damit kann ich noch ganz gut leben.
Also das ist auf keinen Fall scheiße, aber es wirkt deutlich generischer, als ich mir erhofft habe. Also es hat deutlich weniger originelle oder irgendwie überraschende Sachen, als ich mir gewünscht hätte. Und es ist ein bisschen verschenktes Potenzial der Comic. Denn als sie am Anfang im Auto darüber reden, wie über die Edgelords im Internet, über irgendwelche Leute, die Menschen umbringen und das auf 4chan dokumentieren. Das fand ich einen super spannenden Ansatz. Es gab vor ein paar Jahren mal diese schreckliche Mordserie in Herne, ganz bei mir in der Nähe. Und das war ein Zeitpunkt, zu dem ich mental auch in keiner besonders guten Verfassung war. Und ich habe nächtelang mich durchs Internet gewühlt, irgendwie halb von ungesunder Sensationslust und halb von Angst und dem vorgeschobenen Wunsch, mich irgendwie davor schützen zu können, wenn ich besser informiert bin. Also so eine ganz merkwürdige Melange war das. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht und dass diese Mechanismen im Internet eigentlich viel furchteinflößender sind und viel mehr, viel mehr Potenzial Erzählerisches gehabt hätten, als dieser böse Geist aus der Maschine.
Ja, also das ist, glaube ich, auch das größte Problem, was ich damit habe. Der Geist aus der Maschine, der Virus, der auf Menschen übergeht. Und dann findet man ihn nicht mal im normalen Internet, sondern es soll noch irgendwas dahinter sein. Dabei hat das Internet Abgründe genug, die man ergründen könnte, anstatt sich da irgendwie noch einen Hokuspokus auszudenken. Alles ein bisschen schwierig. Internet ist aber ein gutes Stichwort. Was ich cool finde, ist, URLs, die man in dem Comic findet, kann man aufrufen. Passwörter, die man sieht, kann man verwenden auf den Webseiten, die man aufrufen kann. Genau, also der hat auch ganz viel drumherum gebaut. Da kommt auch wohl zukünftig noch mehr in den Ausgaben, die kommen. Und das finde ich ehrlicherweise ein total geiles Gimmick. Wenn man schon hingeht und so ein Internet, Cyber-Krimi, keine Ahnung, wie man das, Thriller wahrscheinlich baut, dass man dann sagt, ey, ich habe hier Internetseiten und die sind aufrufbar und ich kann das erleben, ich kann mich da selber durchgehen und da sind Passwortfelder und die Passwörter, die ich im Comic sehe, die kann ich dann auch eingeben und die bewirken etwas. Das finde ich total cool.
Das ist richtig spannend, ja, das habe ich nicht gemacht. Das hole ich vielleicht noch nach. Willst du es weiterlesen? Weil ich würde, glaube ich, sagen, ich bin erstmal raus. Und wenn du oder Emu aber weiterlesen, würde ich bei euch nochmal reinhören, ob ich nochmal aufschließe.
Ich werde auf jeden Fall den nächsten werde ich noch lesen. Ja, ich möchte, dass es gut wird.
Okay, das ist ein guter Ausstiegspunkt für mich dann. Und auch für diese Folge, denn in diesem mittlerweile mit etwa 350 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit operierendem Fahrzeug hat sich eine muckelige Gesamttemperatur gebildet, die wir jetzt gleich einmal durch lautes Lüften unterbrechen werden, denn wir wollten nicht allzu viele störende Nebengeräusche auf dieser Aufnahme haben. Wir sind gespannt, wie das technisch funktioniert hat und wie euch dieses leicht veränderte Format gefällt mit der veränderten Dynamik. Wie war es für dich, Andreas?
Es ist wirklich... Ich merke gerade erst, wie viel Konzentration man zum Podcasten braucht und wie viel man zum Autofahren braucht. Man kann das schlecht teilen, war aber trotzdem mal spannend.
Okay, sind wir denn noch auf dem richtigen Weg?
Ich weiß nicht. Der sagt noch 500 Kilometer bis Berlin.
Liebe Menschen, auf bald. Vielleicht sehen wir euch auf dem Comic-Salon vielleicht werden wir euch auf dem Comic-Salon in Erlangen gesehen haben, wenn ihr das hört. Und ansonsten hören wir uns bald wieder mit diversen neuen Comic-Reflexionen an dieser Stelle. Gehabt euch wohl, auf bald.
Tschüss.